Heute geht's im Glückshelden-Podcast um das Thema ADHS. Wie erkenne ich es bei meinem Kind oder mir selbst? So schön, dass du hier bist im Glückshelden-Podcast. Wir sind Kathi und ich Olivia und wir sind beide Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen für Mütter und freuen uns, dass du hier bist und deine Gelassenheit mit uns trainieren möchtest. Auf dieses Interview, du glaubst es nicht, habe ich mich so lange gefreut, weil ich schon so lange eine Expertin zum Thema ADHS suche und das Thema bei so vielen Teilnehmerinnen immer wieder aufkommt. Und es war gar nicht so leicht und ich bin so froh, dass wir Miriam Diallo gefunden haben. Miriam ist Coach, sie ist Paarberaterin und sie begleitet seit vielen Jahren Einzelpersonen, Paare und Eltern mit einem Ziel, mehr Verbindung, mehr Bewusstheit und mehr Klarheit im Miteinander. Was ich an ihr besonders mag, ist, dass sie psychologisches Fachwissen vereint mit einem echten Gespür für das, was im Alltag zwischen all den Rollen, Ansprüchen und Emotionen als Mutter so unsichtbar bleibt. Und ein Schwerpunkt von Miriam ist auch ADHS im Erwachsenenalter. Denn was viele nicht wissen, ADHS betrifft nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene, vor allem Frauen, die erst spät entdecken, dass vieles in ihrem Leben plötzlich dann mit dieser Diagnose Sinn macht. Wir sprechen heute darüber, wie sich ADHS bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlich zeigen kann, warum ADHS gerade bei Mädchen und Frauen oft unerkannt bleibt, wie du erste Anzeichen erkennen kannst bei deinem Kind oder bei dir selbst und warum man nicht vorschnell diagnostizieren sollte, aber auch nicht ewig zögern sollte. Wir haben das Interview in zwei Teile geschnitten und in Teil 2 erfährst du dann in 2 Wochen, wie du nach der Diagnose umgehen kannst mit dem Thema ADHS, welche möglichen Therapien es gibt und was du konkret tun kannst, wenn du selbst oder dein Kind betroffen bist. Wir haben noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache, denn wir starten wieder unseren sehr, sehr beliebten 5-Tages-Kurs. Ich freue mich riesig, den haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Und der war so beliebt bei den Teilnehmerinnen, dass wir ihn jetzt wieder von 17. bis 21. Oktober veranstalten, kann man sagen. Und es ist so, dass du dich dafür kostenfrei jetzt anmelden kannst und wir dich dann in den 5 Tagen begleiten mit kurzen alltagstauglichen Impulsen, mit Übungen und Reflexionen, die du konkret sofort im Alltag umsetzen kannst und die dich zu mehr Gelassenheit führen sollen. Damit du spürbar mehr Ruhe hast, dich selbst wieder besser verstehst und auch als Mama gelassener und klarer wirst und vielleicht mit deinen Kindern so umgehst, wie du es auch möchtest. Meld dich gerne an auf glückshelden.de unter gratis oder auch in den Shownotes, dort ist der Link. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Teil 1 Interview zum Thema ADHS mit Miriam Diallo. Liebe Miriam, weißt du eigentlich, wie lange ich schon gewartet habe auf dieses Gespräch? Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich warte schon ewig deswegen, weil ich im Umfeld hier privat so viel höre, aber auch wir, Kathi und ich, in unserer Glückshelden-Community so viele Mamas mit dem Thema ADHS bei sich selbst oder ihren Kindern haben. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen über einige Schleifen zu dem Thema gekommen. Das Ganze hat eigentlich so, ich würde sagen, vor mehr oder weniger 2 Jahren angefangen, dass ich mir Gedanken gemacht habe darüber, dass ich so im Laufe meiner Arbeit, also genau, ich arbeite hauptsächlich mit Paaren, bin Coach und Paarberaterin und hauptsächlich Elternpaaren tatsächlich, auch einzelnen Menschen, hauptsächlich Müttern, Frauen und festgestellt habe während meiner Arbeit in diesen Prozessen, dass mir ja viele Menschen begegnen, die ganz reflektiert sind, die Themen verstanden haben, die ihre Muster, Hintergründe verstanden haben und auch wissen und eigentlich entschieden haben, was sie so möchten, verändern wollen und aber Schwierigkeiten haben, das so umzusetzen und langfristig auch dran zu bleiben oder auch ja emotional immer wieder Schwierigkeiten hatten, so ihre Emotionen zu regulieren, damit umzugehen und als Familie zu agieren und teilweise ja sich auch immer wieder sehr schlecht gefühlt haben und irgendwie gedacht hatten, so ein Gefühl hatten, ja, warum schaffen das andere und ich nicht oder wir nicht? Und da hatte ich immer das Gefühl, irgendwie fehlt mir da so ein Puzzleteil. Spannenderweise, macht im Nachhinein sehr viel Sinn und habe mich gefragt, wie kann ich die Menschen noch besser begleiten oder auch diese Puzzleteile finden und bin dann, so wie viele auch, immer wieder auf das Thema ADHS gestoßen, weil immer mehr darüber gesprochen wurde, auch in den sozialen Medien Menschen geteilt haben, dass sie die Diagnose bekommen haben, auch viele Spätdiagnosen. Und ja, auch im Zusammenhang mit dem Thema Mädchen und Frauen mit ADHS, wie das teilweise auch so sich unterschiedlich äußert. Und ja, habe das dann so Schritt für Schritt zusammengebracht mit meiner beruflichen Erfahrung, aber auch mit mir selbst, habe mich da sehr, sehr viel selbst auch wiedererkannt und plötzlich gemerkt, ah, spannend. Frauen und Mädchen mit ADHS, die haben gar nicht so diese typischen Symptome, die man jetzt ja so als allgemeiner Mensch oder wenn man sich so ein bisschen damit auskennt oder mal auseinandergesetzt hat, was ADHS ist oder wie sich das äußert, die haben diese Symptome vielleicht gar nicht oder zeigen die anders. Und dann habe ich gedacht, ah, das könnte sein, dass ich es auch selbst habe, mich dann auf den Weg gemacht und ja, vor 1,5 Jahren offiziell die Diagnose auch selbst bekommen und erhalten. Und dann haben sich für mich persönlich richtig viele Türen und Schubladen geschlossen. Ich konnte so viel plötzlich einordnen, besser verstehen, woran liegt das eigentlich? Warum ist das oder ja, es stimmt tatsächlich, dass irgendwas bei mir vielleicht anders ist, in Anführungszeichen. Als bei, ja, so den Durchschnittsmenschen, wenn wir das vielleicht so betiteln wollen. Und das habe ich dann auch in meiner Arbeit festgestellt und immer mehr auch einbezogen, dass ich mit Menschen, die selbst auch kamen und gesagt haben, ja, ich habe zum Beispiel ADHS oder ja, anders irgendwie eine Neurodiversität haben und das teilweise auch vermutet haben. Und habe das dann immer mehr mit einfließen lassen und festgestellt, dass das ein Aspekt ist, der eben nicht außen vor bleiben kann und darf, weil wir da viel mehr über uns selbst, über unseren Partner, über unsere Partnerin und auch das gesamte Familienkonstrukt wissen dürfen müssen und teilweise auch ja einfach andere Ansätze brauchen für uns und mehr Verständnis und auch mehr Hintergrund und andere Impulse. Und ja, so bin ich auf das Thema gekommen und nach wie vor ganz stark dran, weil das ja auch nach wie vor sehr, sehr ja viel untersucht und weiter
Ja.
untersucht werden darf.
Auf jeden Fall. Du sagst ja jetzt so, das waren so Puzzlesteine und du hast gemerkt, warum etwas schwerer fällt und wie du das aber vielleicht ändern kannst, kompensieren kannst. Was bedeutet es denn konkret, ADHS zu haben? Die Menschen mit den Symptomen, was können die jetzt also machen? Welche Erkenntnisse haben dir da geholfen?
Ja, es ist erstmal ganz auch unterschiedlich, dass also die Symptome können unterschiedlich auftreten, beziehungsweise es sind auch unterschiedliche Symptome, aber grundsätzlich gibt es eben eine klare Diagnose, die auch international anerkannt ist und da gibt es eben unterschiedliche Symptome, die abgefragt werden und entsprechend auch auftreten müssen in unterschiedlichen Lebensbereichen und zu einer hohen Frequenz. Das ist mir auch an der Stelle, gerade wenn du das auch fragst, ganz wichtig, weil einige auch denken, ja, ich vergesse auch mal was oder ich muss auch mal zurück nach ins Haus gehen, weil ich den Schlüssel vergessen habe. Oder ja, es kann auch mal sein, dass mich irgendwas nicht so interessiert und ich deswegen den Text nicht zu Ende lesen kann. Aber was eben schon gegeben sein muss, eben um auch eine Diagnose zu stellen, ist, dass diese Symptome zu einer ja, hohen Frequenz und auch in unterschiedlichsten Lebensbereichen auftreten, um dann die Diagnose auch stellen zu können. Also das erstmal so vorweg, weil viele eben ja deswegen dann auch direkt mit Unverständnis begegnet, ja, oder Begegnungen haben, wo Menschen das sagen, ja, aber bist du sicher? Das habe ich auch manchmal. Und um dieses manchmal geht es eben nicht, sondern es geht schon darum, dass es eben häufig auftritt. Und genau, so ein Beispiel kann zum Beispiel sein, dass ich auch früher schon auch oder auch jetzt, dass es mir schwer fällt, alles im Blick zu haben und dann, dass die Tür zu verlassen oder das Haus zu verlassen, dass ich doch nochmal die Tür aufschließe und gucke, habe ich wirklich irgendwas ausgemacht oder habe ich das wirklich dabei und zurückgehe. Sowas kann zum Beispiel häufig auftreten. Oder ja, auch Emotionsregulation bei Frauen, was auch spannend ist, eben auch nochmal zyklusbedingt, teilweise wirklich auch Schwierigkeiten sein können, dass man plötzlich das Gefühl hat, man steckt in dieser Situation drin und weiß gar nicht, was ist jetzt eigentlich los, Trauer, Wut. Dass es eben stark auch viel stärker empfunden werden kann. Teilweise sich zu, ne, zu konzentrieren auf ein Gespräch, oder auch, ja, teilweise auch sich auf etwas, was einen sehr interessiert, besonders stark und lange konzentrieren zu können. Also das ist auch ganz spannend, weil wir, also ich kenne das und habe das auch häufig erlebt in meinem Leben, dass ich zum Beispiel Bücher angefangen habe und festgestellt habe, nee, ich kann es einfach nicht zu Ende lesen und andere die habe ich einfach durchgelesen. Oder in der Schule, dass ich gemerkt habe, ich konnte mir bestimmte Dinge auch häufig, ich habe es direkt verstanden, ja klar. Gestern habe ich auch wieder darüber gesprochen, so typisch Photosynthese habe ich eigentlich direkt verstanden, aber ich konnte es dann nicht ins Langzeitgedächtnis bringen und wiedergeben in den Prüfungen. Und bei anderen Themen ist mir das aber sehr leicht gefallen. Oder auch so ein Abschweifen, dass ich an etwas anderes denke, während ich im Unterricht saß. Sowas ist mir häufig auch passiert, irgendwie so Tagträumen. Und eigentlich ist in meinem Kopf auch nie Ruhe. Das ist auch ein schönes, also eine schöne Frage, die man sich mal stellen kann, um das rauszufinden, dass eigentlich nie kein Gedanke im Kopf ist. Also ich habe dauernd ganz viele Gedanken. So ein bisschen, manche beschreiben das wie so ein Karussell oder irgendwie, ich habe auch manchmal das Gefühl, so wie so ein, ich sitze in der Fußgängerzone und es laufen die ganze Zeit so die Gedanken vorbei. Das kann alles Mögliche sein aus meiner Vergangenheit, irgendwelche Zukunftsgedanken, irgendwas Aktuelles, manchmal auch nur ganz kurz. Also sowas, ich lege mich mal an den Strand und denke an nichts, das hat es bei mir noch nie gegeben. Und ja, das sind so
Spannend, ja.
Symptome. Unter anderem, aber ja. Können
Ja.
viele sein. Und was eben auch spannend ist, ist, dass wir teilweise auch denken, ah, ne, hyperaktiv bin ich ja nicht unbedingt, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit rumhüpfe, aber so eine Hyperaktivität ist auch ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, der kann sich auch nach innen zeigen. Also zum Beispiel dieses, dass ich die ganze Zeit denke oder ja, vielleicht innerlich so eine Unruhe verspüre, auch körperlich, oder so an den Fingern knibbel, sowas ist auch häufig, oder die Hände so halten muss, wenn ich mich konzentriere oder im Gespräch bin und versuche ruhig zu bleiben. Und bei anderen äußert sich das aber auch ganz offensichtlich, dass sie zum Beispiel immer mit dem Fuß wackeln oder ja, so irgendwie an den Händen knibbeln oder irgendwo dran rumspielen.
Ja.
Deswegen mögen auch viele gerne irgendwie sowas in der Hand halten, um damit so ein bisschen herumzuspielen.
Also es muss nicht so ganz stark nach außen sein, wie wir es ja so oft kennen von dem ADHS, dem Hyperaktivitätsthema, das da so drin steckt, sondern es kann sich ja auch mehr nach innen richten, wenn ich dich richtig verstehe. Und es gibt ja auch die Diagnose ADS, da fehlt ja das H komplett, oder?
Ja, es wird, das gibt es, aber aktuell ist es wo, also es ist jetzt so festgehalten, dass wir eigentlich offiziell nur noch von der ADHS sprechen und die wird dann, also es gibt unterschiedliche Kriterien beziehungsweise Einordnungssysteme und wenn wir eine Diagnose stellen, dann wird das dann nochmal mit einbezogen, ob die Hyperaktivität auch mit einbe also ob die mit besteht oder nicht. Aber grundsätzlich jetzt so im allgemeinen Sprachgebrauch ist es mittlerweile so, dass wir nur noch von ADHS insgesamt sprechen und dann in der Diagnose selbst schauen. Aber das genau, es kann sein, dass man eben nur ADS hat, wenn man es jetzt so betiteln würde, also die Hyperaktivität nicht. Und genau, das würde man dann auch in der Diagnose noch erfahren und herausfinden auf unterschiedlichen Wegen.
Viele Mamas bei uns im Glückszellenprogramm haben das Thema mit ihren Kindern. Kannst du da noch mal vielleicht erzählen, wie ich das symptomatisch bei meinen Kindern erkennen kann, ob das möglich sein könnte, dass die ADHS haben?
Ja, spannend ist eben häufig, dass wir, ja, wir blicken natürlich mehr auf unsere Kinder, beziehungsweise begleiten die auch viel und häufig gehen wir auch erstmal davon aus, bis vor kurzem war es tatsächlich auch so, dass wir davon ausgegangen sind, ja, das ist nur eine Diagnose, die Kindern gestellt wird oder höchstens noch Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr, oder dass sich das irgendwie verwächst. Genau, jetzt überlege ich gerade, wie ich da gut, also wenn ich jetzt genau deine Frage erstmal beantworten würde, dann kann ich natürlich ähnliche Symptome, wie ich eben auch aufgezählt habe, bei meinen Kindern feststellen. Also zum Beispiel Konzentrationsprobleme, so Unruhe, Reizbarkeit auch, das schnell so ne, geringe Frustrationstoleranz, wenn irgendwas schief geht, dann direkt ganz viel Trauer, ganz viel Wut kommt. Und ja, kaum teilweise auch es schwerfällt, still zu sitzen, wenn ja bei bestimmten Aktivitäten, die vielleicht auch nicht so interessant sind, spannenderweise, genau das, was ich auch geschildert habe, teilweise, wenn es besondere Interessensgebiete gibt, dass da plötzlich ganz lange ganz still gespielt, gesessen oder ganz konzentriert ja, agiert werden kann und das Kind sich ganz vertieft, so ganz wie im Flow ist. Und ja, teilweise auch Konflikte haben Kinder, die ADHS haben, auch häufiger, weil sie eben schnell, ja, wütender sind oder trauriger, wenn irgendwas los ist und das teilweise auch so plötzlich kommt. Also, dass andere Kinder auch beschreiben, oh, das ist so unberechenbar, plötzlich ist das Kind so wütend oder ist das Kind so traurig oder haut mal, tritt mal, auch teilweise andersrum, ganz viel Fröhlichkeit, ne, wenn Freude da ist, das so ganz stark empfunden wird. Also wenn wir das, das ist auch so ein ja, Symptom, was sich häufig zeigen kann, teilweise auch so Tagträumereien, gerade bei Mädchen auch, die wahrgenommen werden, also dass die abschweifen oder ja auch so zurückgeholt werden dürfen im Moment, wenn man merkt, okay, ich würde eigentlich gerne gerade mit meinem Kind sprechen oder wie ich habe gesagt, ah, jetzt räumen wir alle auf und das Kind hat es gar nicht mitbekommen oder ist noch ganz in Gedanken und ich muss erst mal wieder Kontakt aufnehmen. Viel reden kann auch ein Symptom sein, also die ganze Zeit so am Plappern zu sein. Das ist auch so ein Hyperaktivitätssymptom, also kann es sein. Also ist immer schwierig, also kann es sein. Und ja, und was da eben auch wichtig ist, ist, dass diese Symptome in unterschiedlichsten Lebensbereichen auch auftreten müssen in der Form. Was aber wichtig ist auch wieder, was ich auch schon beschrieben habe, es kann auch sein, dass Kinder maskieren, also gerade Mädchen auch, also dass das vielleicht auftreten würde normalerweise, aber schon Strategien gefunden werden. Also beispielsweise kann es auch sein, dass Eltern erstmal verunsichert sind, wie kann es denn sein, dass das Kind in der Schule zum Beispiel relativ angepasst, sage ich jetzt mal, agieren kann und konzentriert ist und zu Hause dann plötzlich ganz, ne, ausbricht und das gar nicht mehr kann. Also dass es dann auch schaffen kann, in diesen Kontexten diese Fassade aufrechtzuerhalten und da angepasst zu agieren, aber das dann irgendwann rausbricht. Was wichtig ist, mir auch an der Stelle noch zu sagen, ist, natürlich können diese Symptome auch andere Ursachen haben. Deswegen ist auch so wichtig, ist dann auch eine umfangreiche Diagnose zu stellen und eben nicht zu sagen, oh, jetzt hat mein Kind das, und das ist direkt ADHS oder ist direkt dieses. Auf der einen Seite, dass wir uns das bewusst machen und auf der anderen Seite finde ich das auch ganz hilfreich, uns als Müttern nicht diesen Druck machen, ich muss das jetzt erkennen können, komplett diagnostizieren können, komplett, sondern eher, ja, ich darf da aufmerksam sein und mein Kind, meine Kinder beobachten und wenn ich feststelle, da ist irgendwie was, ne, da sind Schwierigkeiten, und das ist auch das Wichtigste eigentlich, wenn da ein Leidensdruck ist, der auch länger anhält. Dann dürfen wir da hinschauen und uns auch Unterstützung suchen. Und wenn das ja Symptome sind, wo ich auf ADHS ja, schließen könnte, dann kann ich das natürlich auch schon mal vermuten und mich da informieren und das auch benennen. Aber grundsätzlich ist mir das immer wichtig, dass wir da auch so ein bisschen den Druck nehmen, dass wir das alles wissen und können müssen und einordnen können müssen, weil es da eben auch Spezialisten und Spezialistinnen gibt, die uns da dann unterstützen.
Ja, absolut. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch immer bei allem, was du gesagt hast, gedacht, sind es nicht auch alles irgendwie normale Entwicklungsschritte, die die Kinder gehen? Also Selbstregulation ist ja nicht von Anfang vorhanden. Frustrationstoleranz auch nicht. Müssen wir üben. Wann ist es denn wirklich aus deiner Sicht dann an der Zeit zu diagnostizieren, weil das hat ja auch wieder, das schauen wir uns auch noch an, dann wieder mit Behandlung, mit Therapieform und so weiter zu tun. Wann macht es Sinn, zum Therapeuten zu gehen, zum Arzt, zum Therapeuten, wer diagnostiziert ist, vielleicht auch noch eine Frage, und dann eben diesen Weg einzuschlagen?
Ja, das ist ganz wichtig, das auch zu beachten. Also erstmal, dass es eben die Entwicklungsschritte gibt und auch die unterschiedlichen Phasen, die Kinder durchlaufen. Und deswegen ist es eben auch so Fluch und Segen, dass da mehr drüber gesprochen wird, weil es einerseits natürlich richtig schön ist, dass wir das besser im Bewusstsein haben, aber gleichzeitig natürlich auch dafür sorgen kann, dass wir schnell das Gefühl haben, oh je, jetzt ist mein Kind dauernd wütend. Wahrscheinlich hat das irgendwie dies oder jenes. Und dass wir uns direkt Sorgen machen, in Anführungszeichen, wobei ja, Sorgen vielleicht auch gar nicht hilfreich sind, selbst wenn wir irgendwann eine Diagnose haben, weil das ja auch ganz viel Positives mit sich bringt. Also erstmal, was wichtig ist oder auch gut zu wissen, ist, dass es sehr hilfreich ist bei gerade ADHS-Diagnosen und auch ja andere Neuro, ja, wenn das Kind eine andere Neurodiversität haben sollte, macht es meistens Sinn, so bis zum Grundschulalter auch zu warten. Spannender, also erstmal macht es auch Sinn oder fällt es dann auch häufig auf, dass die Kinder dann in der Schule die Schwierigkeiten haben, weil sie dann in Kita und Kindergarten eigentlich, ja, dass da vielleicht gar nicht lange irgendwie still sitzen müssen. Teilweise kann es aber auch schon auffallen. Also aus meiner Sicht macht es dann Sinn, wenn mehrere Personen da auch was sehen, feststellen und wir merken, oh, das, ja, es gibt irgendwie Schwierigkeiten oder, ne, das. Ich habe das Gefühl, mein Kind kann oder meine Kinder, vielleicht wenn ich auch mehrere habe und die da betroffen sind, aber wenn ich jetzt erstmal von einem Kind spreche, hat wirklich Schwierigkeiten im Alltag, sich so zurechtzufinden aufgrund dieser Herausforderung. Dann macht es tatsächlich Sinn, da mal genauer zu schauen. Und man kann, und das ist eigentlich auch immer der erste Schritt, da dann auch mit der kinderärztlichen Praxis sprechen, das ansprechen. Und hoffentlich optimalerweise bekommt man dann auch Anlaufstellen und kann dann auch schauen, dass vielleicht auch noch andere Symptome, körperliche Ursachen ausgeschlossen werden können. Aber ja, das macht wirklich aus meiner Sicht dann Sinn, wenn wir merken, es gibt wirklich auch langfristig einen Leidensdruck für das Kind, für uns als Familie, sodass ich das Gefühl habe oder wir gemeinsam das Gefühl haben, wenn das Kind jetzt weiter so seinen Lebensweg beschreiten soll, dann wird es wirklich schwierig, wenn es sich kaum richtig konzentrieren kann oder immer wieder frustriert ist, so emotional, dass Schwierigkeiten hat, sich zu regulieren. Und das ist eben auch, da können wir eben auch wieder sehen, ne, da gibt es bestimmte Zeitpunkte, wo die Kinder das immer besser können dürfen, so ab einem bestimmten Alter. Und da sagen wir eben so ab Grundschulalter, ne, da darf das immer besser auch funktionieren. Und das ist eben die Schwierigkeit, weil, was bisher so der Forschungsstand sagt, die Gehirne, der vordere Bereich, so der ausführende Bereich, sich bei ADHS eben langsamer entwickeln oder ne, das dauert ein bisschen länger. Und da können wir dann auch feststellen, wenn das nach wie vor schwierig ist, und diese Symptome da sind und das dem Kind Schwierigkeiten macht, ne, und es in einem Umfeld ist, wo es das eben braucht, dann können wir schauen, macht es vielleicht Sinn, da eine Diagnose zu stellen. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht eine Diagnose unbedingt, sondern vielleicht auch andere Settings, andere Umgangsweisen kann auch sein. Aber das ist immer, ich sage immer, wenn der Leidensdruck so groß ist oder wir auch vielleicht andere Schritte gehen möchten, wo wir eine Diagnose für brauchen, dann kann es Sinn machen. Ja, aber das ist wirklich, deswegen ist es auch so schwierig, da als Elternteil oder als Laie vielleicht auch, da einfach direkt jetzt den richtigen Weg zu finden, weil es eben ganz unterschiedliche Faktoren gibt.
Spannend. Wo gehe ich denn hin?
Soweit ich weiß, ist der beste erste Weg erstmal in der Kinderarztpraxis dann nachzufragen und das anzusprechen mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt und dann können in der Regel optimalerweise macht das schon Sinn, auch nochmal körperliche Ursachen auszuschließen, dass man vielleicht nochmal zum Beispiel Blutuntersuchungen oder unterschiedlich, je nachdem, was dann auch für wichtig eingeordnet wird, nochmal gemacht werden. Und dann kann eben weiter überwiesen werden. Da gibt es teilweise auch, je nachdem, wo man wohnt, Zentren oder eben sonst auch Fachärztinnen, die dort auf Kinder und Jugendliche ausgebildet sind, PsychologInnen, die dann die Diagnose stellen können. Und da ist eben auch wichtig, aus meiner Sicht tatsächlich auch einen Ort zu finden, wo mehrschrittige Diagnosen gestellt werden, also wirklich unterschiedlichste Dinge abgefragt werden, also Gespräche geführt werden, Tests gemacht werden, optimalerweise auch Beobachtungen des Kindes, weil so eben, also sowohl eine möglichst sichere Diagnose gestellt werden kann, als auch, was ich auch immer wieder höre, teilweise gibt es auch mehrere Diagnosen, die wir stellen können oder hilfreiche, ja, vielleicht auch wenn wir keine Diagnose stellen können erstmal oder aus unterschiedlichen Gründen eben keine direkte Diagnose gestellt wird, können wir trotzdem wissen, okay, was braucht das Gehirn? Wie funktioniert das Gehirn des Kindes? Was braucht das Kind? Und anhand dessen, was wir so untersucht haben, herausgefunden haben, dann auch herausfinden können, was das Kind vielleicht braucht, die Familie braucht, die Eltern brauchen, alle gemeinsam. Also deswegen da wirklich drauf achten. Es gibt wohl, habe ich schon öfter gehört, auch Stellen, wo das relativ schnell dann diagnostiziert wird und schnell irgendwie ein Stempel drauf gemacht wird. Und das sehe ich persönlich als weniger hilfreich an, weil es eben häufig nicht einfach die Diagnose braucht, sondern diese ganzen Hintergründe und das Verständnis, okay, was bedeutet das eigentlich und warum und was brauchen wir, weil es nicht in der Regel nicht reicht, einfach eine Diagnose zu stellen, sondern weil da auch viele Ängste und Unsicherheiten mit verbunden sind für alle Betroffenen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, da wirklich gut hinsehen zu können.
Ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Rat von dir, da sich die richtigen Leute zu suchen, die das diagnostizieren. Ich habe gerade auch überlegt noch, Miriam, ob es vielleicht gut wäre, zu einer Erziehungsberatungsstelle zu gehen. Da sind sehr, sehr oft wahnsinnig tolle Leute am Werk, die so gut beraten, so gut beobachten und nochmal auch wirklich weiterhelfen können, auch wenn es jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt um eine Diagnose geht.
Genau, also wirklich alles, was wir irgendwie finden können, nutzen und was uns gut tut. Also vielleicht auch nicht zu viel. Manchmal hat man auch das Gefühl, man überfordert sich dann. Aber theoretisch, und ja, da würde ich zustimmen, das macht unfassbar viel Sinn. Gerade auch, es hört sich jetzt so einfach an, mal eben eine Diagnose stellen. Die Wartelisten sind leider sehr lang. Und auch gerade so für Übergänge kann das sehr hilfreich sein. Und eben teilweise auch gerade dann, wenn wir, wie du sagst, nicht direkt eine Diagnose stellen wollen oder das Gefühl haben, brauchen wir gar nicht direkt. Da kann es ganz unterschiedliche Stellen geben. Literatur gibt es mittlerweile auch immer mehr, die wirklich gut ist. Gleichgesinnte finden, sich da austauschen. Häufig hat man ja im Umfeld mindestens ein weiteres Kind oder mehrere Familien, die da auch Herausforderungen haben oder auch vielleicht in der Kita, in der Schule da Kontakt aufnehmen. Es kann auch schon sehr hilfreich sein, sich irgendwie sicherer zu fühlen und vielleicht auch noch Impulse zu bekommen. Also wirklich alles ausschöpfen, was gerade so da und möglich ist.
Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen aus dem Interview oder hast vielleicht auch Klarheit, fühlst dich jetzt nicht mehr sonderbar oder weißt jetzt besser, Symptome deines Kindes oder von dir selbst einzuordnen. In 2 Wochen, wie gesagt, gibt es dann Teil 2. Da sprechen wir dann darüber, was nach der Diagnose ist, wie es da weitergeht, wie man sich selbst helfen kann, welche Therapieformen es gibt und was man ja ganz konkret im Alltag als Unterstützung machen kann. Wenn du magst, dann hol dir jetzt noch unseren 5-Tages-Kurs, der von 17. bis 21. Oktober stattfindet. Kostenfrei, du kannst dich jetzt kostenfrei schon anmelden und dir deinen Platz sichern. Und dann freue ich mich, dich dort zu sehen. Link ist in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, Nacht, egal wann du uns jetzt gerade hier hörst. Deine Olivia von Glücksheldin.